Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und du bist hier genau richtig, wenn du auf der Suche nach beruflicher Erfüllung bist. Einen Punkt höre ich auf der Suche nach beruflicher Erfüllung immer wieder. Und zwar die Sorge um die finanzielle Sicherheit. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und es ist ein Glaube, der sich sehr hartnäckig hält, dass man, wenn man beruflich erfüllt arbeiten möchte, auf jeden Fall finanzielle Abstriche in Kauf nehmen muss. Das kann auch so sein, aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Denn es gibt verschiedene Strategien, auf das Einkommensniveau einzuwirken. Einer dieser Möglichkeiten ist die Gehaltsverhandlung. Und dazu habe ich mir heute Christine Henke eingeladen. Christine war schon einmal im Podcast zu Gast und seitdem sind wir im engen Austausch. Christine hat auch zum Thema Gehalt einen Kurs entwickelt, den ich an dieser Stelle empfehlen möchte. Es ist also eine Werbung aus Überzeugung. Und warum ich Christine zu diesem Thema empfehle, das wirst du in dieser Folge mitbekommen. Denn ich finde, sie hat eine total schöne Art, das Thema anzugehen, für sich einzustehen und das Gehalt nach oben zu beeinflussen. Wenn du vorhast, bald in eine Gehaltsverhandlung zu gehen und dich vorbereiten möchtest, dann höre dir unbedingt diese Folge an. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Deine Janike. Christine, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
So schön, bei dir zu sein. Freue mich sehr.
Du hast ja ein ganz spezielles Thema. Neben dem Thema Female Leadership hast du ja auch das Thema Gehaltsverhandlung als Schwerpunkt. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Gehälter verhandeln?
Das ist ein total wichtiger Hebel, um zum einen natürlich sich selbst zu positionieren, also im beruflichen Kontext, weil es einfach ein ganz wichtiges Tool ist, um immer wieder auch die eigene Sichtbarkeit zu stärken und damit zu zeigen, was man auch leistet. Ja, und da dürfen wir, glaube ich, oder viele von uns einfach noch ein bisschen aktiver werden. Und gleichzeitig ist es auch ein ganz klares Signal für sich selbst und den eigenen Selbstwert auch zu steigern, indem ich auch wirklich für mich einstehe und nach außen das auch darstelle.
Weißt du, wie viele Menschen ihr Gehalt verhandeln?
Also es gibt immer mal Studien und da ist natürlich oft die Schere zwischen männlichen Arbeitnehmern und Frauen, da ist die Schere oft relativ groß. Und da sieht man starke Unterschiede. Das heißt, das hängt natürlich viel auch mit der Sozialisierung und der Prägung zusammen, dass vor allen Dingen Männer wesentlich aktiver ist. Natürlich kann man das nicht pauschal sagen, dass jetzt jeder Mann sofort alle 3 Monate sein Gehalt neu verhandelt. Aber man sieht da schon einen großen Unterschied. Und bei Frauen ist es oft durch dieses, ne, auch da nicht ganz pauschal zu sehen, aber oft gibt es da eine große Mehrheit, die einfach für sich sagen oder für sich so aufgezogen sind, sei bescheiden, sei zurückhaltend, sei immer schön nett und umgänglich. Und gerade das Thema Gehalt hat für viele deswegen ja auch ein Stück weit so ein bisschen so, ich will nicht sagen Ängste, aber etwas, was als Hürde oft wahrgenommen wird und deswegen auch alles ein bisschen vorsichtiger betrachtet wird. Und gleichzeitig ist es so ein spannendes Thema, wenn wir es verstehen, weil letztendlich ist es eine Technik. Also gerade das Thema Verhandlung ist eine Technik. Und wenn ich das für mich wirklich auch begreife, macht es einfach auch Spaß.
Was würdest du sagen, ist die Hürde bei diesem Thema?
Also da gibt es zum einen mehrere Hürden. Ja, zum einen kommen wir noch aus diesem klassischen hierarchischen System. Das heißt, was sich jetzt natürlich seit einiger Zeit ein Stück weit ändert. Wir kommen aber ursprünglich, das weißt du auch, aus einem Arbeitgebermarkt und der verändert sich natürlich immer mehr in einem Arbeitnehmermarkt. Aber viele kommen noch aus diesem Oldschool-Denken. Ich muss dafür fragen, dass ich noch mehr Geld bekomme. Ich bekomme ja schließlich schon mein Gehalt. Das heißt, dieses Hierarchische ist schon etwas, was zum einen bremst. Und gleichzeitig, und das können wir uns im Privaten oft umschauen, wie oft spricht man mit Freundinnen oder mit Kollegen oder mit Kolleginnen, spricht man übers Geld oder mit der Familie übers Geld. Wir sind alle oder viele von uns sind einfach ein Stück weit zurückhaltend, was das Thema Geld angeht. Das hängt natürlich viel auch mit, ich will nicht nur sagen deutsche Kultur, aber viel auch mit den Themen, über Geld spricht man nicht. Geld ist teilweise auch nur was Böses, ja, gibt damit nicht so an. Und das ist nicht nur bei Gehaltsverhandlungen, das sehen wir auch in anderen Bereichen, aber beim Thema Gehaltsverhandlungen spielt es natürlich auch eine Rolle, dass ich oft oder dass es viele gibt, die sich da einfach nicht wohlfühlen, in dem Bereich dann auch für sich einzustehen.
Und wie siehst du das? Spricht man über Geld?
Ich finde ja. Und vor allen Dingen, wenn wir uns auch die Strukturen angucken und gerade den Gender Pay Gap angucken, gerade das ist ein Knackpunkt. Wenn wir mehr darüber sprechen und mehr Transparenz vor allen Dingen reinbekommen in das Thema sowohl Gehalt, aber auch Gehälter oder auch, ne, sei es auch das Thema Aktien, da gibt es ja noch viel, viel mehr Felder, wo es wichtig ist, dass wir einfach viel souveräner und lockerer damit umgehen. Es ist ein wichtiger Hebel für mehr Bildung, Transparenz, für weniger Benachteiligung, für mehr Lücken schließen, also den Gender Pay Gap beispielsweise. Es ist ein total wichtiger Teil, da mehr Transparenz reinzubekommen.
Ich persönlich erlebe das immer wieder so, dass Geld ja auch ein sehr, sehr emotionales Thema ist. Also auch gerade in der Partnerschaft oder wer zahlt was, wenn man essen geht oder in einer WG, ne? Also wenn Menschen zusammenkommen und es geht um Geld, da wird es manchmal dann auch einfach kritisch und sehr emotional. Was glaubst du, ist das Emotionale daran?
Also ich glaube, dass da viel das Emotionale ist, eine Prägung oder, also ne, je nachdem, wie ich aufgewachsen bin, wenn beispielsweise in meinem Elternhaus Geld so ein bisschen nicht viel aktiv drüber gesprochen wurde oder vielleicht auch Geld zu wenig war, ja, dann kann das oft sein, dass ich einfach, dass ich da oft auch Schwierigkeiten habe bei Berührungspunkten. Das ist oft ein Faktor, den ich sehr oft erlebe und weil wir einfach damit nicht ganz neutral umgehen. Das heißt, wer bezahlt? Nee, diesmal wäre ich eigentlich dran. Und dann wird es immer so ein Hin und Her, gerade das, was du beschrieben hast, auch sowohl in Partnerschaften, aber auch wenn man mit Freunden unterwegs ist, ja gerade so in jüngeren Jahren, ist das manchmal oft vielleicht sogar ein Streitthema. Ich glaube, es kommt dann erst mit oft oder zumindest erlebe ich das in meinem Umfeld wesentlich stärker, dass es dann viel lockerer ist. Dann zahlt mal der eine mehr und der andere dann das nächste Mal mehr. Da ist der Umgang oft schon viel lockerer als noch in den jungen Jahren, weil wir einfach, es fehlt mit Sicherheit auch, und das Thema wird ja auch oft diskutiert, inwieweit man auch finanzielle Bildung, und da gehört es letztendlich auch mit rein, wirklich auch in das Schulsystem noch stärker mit aufnimmt.
Was bräuchte es da aus deiner Sicht?
Oh, ich bin jetzt keine Bildungsexpertin, ja, aber ich finde auf jeden Fall, ich meine, man sieht jetzt schon gerade in den neuen Schulmodellen, ich habe selbst Kinder in der Schule, da wird schon auch ein bisschen das Thema Geld integriert. Gleichzeitig, da kann ich aber nicht für alle Schulen sprechen, ist es etwas, was gerade in, wenn wir eine Lehrerkultur haben, die vielleicht noch aus älteren Generationen kommen, also es ist sehr starke, ohne Wertung, aber trotzdem einfach eine andere Prägung da ist, dann ist es manchmal auch kein Aktionismus in Schulen, das auch wirklich noch tiefer zu integrieren. Und es braucht auf jeden Fall, finde ich, weil es ein großer Anteil ist, also ne, wir lernen viele wichtige Themen, ne, will ich gar nicht abschreiben. Wir haben bestimmt auch ein gutes Bildungssystem an vielen Stellen, aber es braucht noch mehr Praxisbezug. Und da ist das Thema finanzielle Bildung mit Sicherheit ein Thema. Und da geht es darum, wie gehe ich mit Geld um? Wie kommuniziere ich untereinander über das Thema Geld? Ja, also es gibt ja oft schon auch, merkt man ja auch schon bei Kindern, ja, warum kriegst du eigentlich 6 Euro Taschengeld die Woche? Ich krieg nur 2. Da fängt es ja schon an, dass es so Unterschiede auch schon in Kinderfreundeskreisen gibt. Und ich glaube, je lockerer wir damit umgehen, desto weniger kompetitiver Anteil ist auch dabei.
Finanzielle Bildung finde ich persönlich auch sehr wichtig. Ich habe mich da auch sehr spät erst tatsächlich mit auseinandergesetzt, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt oder dass es sowas braucht. Und habe dann aber gemerkt, dass es auch sehr viel um Wissen geht, darum, wo legt man sein Geld an? Wie kommt man überhaupt dazu, etwas auf der Seite zu haben, das man anlegen kann überhaupt? Ich dachte zum Beispiel lange, eine Eigentumswohnung ist etwas, was eine gute Anlage fürs Alter ist. Ich habe jetzt gelernt, dass das nicht zwangsläufig so ist. Und deswegen finde ich oder unterstütze ich das, was du sagst, wir müssen mehr darüber sprechen und auch mehr in Sachen finanzielle Bildung machen.
Ja, voll. Weil das fällt uns irgendwann dann im Berufsleben auf die Füße, ne? Und deswegen sprechen wir ja unter anderem auch über das Thema Gehaltsverhandlung. Wir merken es oft, dass einfach diese Normalität damit überhaupt nicht oft gegeben ist.
Lass uns ganz konkret jetzt auf die Gehaltsverhandlung zu sprechen kommen. Also wenn jetzt jemand zuhört und sich überlegt, okay, ist wichtig, möchte ich sowieso schon lange angehen, jetzt nehme ich es mal ernst, jetzt nehme ich es mal als mein nächstes Projekt an. Welche Schritte sollten denn diese Menschen unternehmen, um sich auf eine Gehaltsverhandlung vorzubereiten?
Ja, ein wichtiger Punkt, weil das erlebe ich oft, dass da auch Schritte übersprungen werden. Denn wir haben ja gerade schon so ein Stück weit auch über das Thema Prägung gesprochen. Und auch, wie stehe ich eigentlich selber zu Geld? Was habe ich für ein Gefühl dafür? Wie souverän gehe ich vielleicht auch im Alltag damit um? Und ein wichtiger Schritt ist, auch gerade wenn ich, ne, eine Gehaltsverhandlung wird ja hoffentlich idealerweise nicht nur einmal stattfinden, sondern wenn ich dann auch Blut geleckt habe, dann mache ich es vielleicht auch souveräner viel öfter. Deswegen ist ein wichtiger Schritt erstmal, und den nenne ich immer so own your mind, also lern erstmal so ein Stück weit, was hält dich vielleicht auch manchmal zurück? Wie stehst du selber auch zu Geld? Das sogenannte Money Mindset, ja? Wie stehe ich dazu? Und wo bremst es mich vielleicht auch ein Stück weit wirklich diese Aktivität und auch diese Kommunikation dann in Gesprächen für mich wirklich souverän umzusetzen? Deswegen ist das ein großer Schritt. Und da gehören zum Beispiel so Klassiker rein wie Glaubenssätze, sich einmal mit auseinandersetzen. Das muss ich natürlich nicht jedes Mal machen vor jeder Gehaltsverhandlung, aber das ist erstmal so, gerade wenn ich vielleicht auch bisher gemerkt habe, mir fällt's nicht so leicht, ja. Mir fällt's wirklich nicht so leicht, aktiv auch danach zu fragen, auch vielleicht wirklich aktiv zu sagen, ey, ich habe jetzt gerade wirklich das und das Projekt gewuppt. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um die Gehaltsverhandlung anzugehen, sondern es wird ja oft dann vertagt und dann spreche ich es vielleicht im nächsten Jahresgespräch an. Aber dafür sich einfach diese Stärke zu haben, und das fängt oft wirklich beim Thema Glaubenssätze an, auch wenn das Thema vielleicht schon für den einen, und ich weiß nicht, wie die Begrifflichkeiten so für jeden präsent sind, aber gerade das, was wir einfach über Jahre für uns zum Thema abgespeichert haben, zum Thema Geld, ist einfach wichtig, sich nochmal anzugucken vorher.
Was sind da so typische Sätze, die Menschen so haben?
Über Geld spricht man nicht. Das sind jetzt so die Klassiker. Geld macht nicht glücklich. Ja, ist ja auch oft so ein Glaubenssatz, weshalb auch man ja, ist auch nicht so wichtig mit der Gehaltsverhandlung. Ja, ach, Geld macht ja auch nicht glücklich. Das höre ich tatsächlich oft, dass das dann oft rauskommt. Und das bremst ein, also es muss nicht jeden bremsen, aber viele bremst das, wirklich aktiv für sich auch vor allen Dingen in die Verhandlung zu gehen und bei seinen Zielen zu bleiben. Und deswegen ist es wichtig, am Anfang da einmal hinzugucken und für sich einfach da Muster zu erkennen. Genau, das ist so Schritt eins, den ich wirklich empfehle, gerade wenn ich vielleicht mich einfach unwohl fühle beim Thema Gehaltsverhandlung. Schritt zwei ist dann so, was man auch oft vielleicht in den Medien oder auf irgendwelchen Karriereseiten sieht, ist das Thema, ich bereite mich inhaltlich dann wirklich dezidiert auf speziell diese eine Gehaltsverhandlung vor, die auch natürlich retrospektiv oder rückblickend für die letzten Wochen sind oder fürs letzte Jahr oder vielleicht auch für die letzten 2-3 Jahre sind und natürlich mit der Perspektive auch, was wünsche ich mir eigentlich für eine Gehaltserhöhung. Und da sind dann Themen bei, wie unter anderem der Klassiker Marktwert, gucke ich mir genau an, wo stehe ich da eigentlich? Ich empfehle da auf jeden Fall, sich nicht nur auf den Marktwert zu verlassen, weil nicht alles, jedes Unternehmen ist vergleichbar. Ich empfehle da auch auf jeden Fall nochmal den Individualwert sich anzugucken. Und dann sind so Themen, wie kann ich Argumentationen aufbauen? Was ist wichtig, um auch meinen Gesprächspartner oder auch Gesprächspartnerin, wer ist überhaupt dabei beim Gehaltsgespräch? Wie kann ich den gut überzeugen und wirklich mit an Bord holen, dass wir da wirklich auch in die Zukunft gemeinsam stark gut zusammenarbeiten können? Das sind so wichtige Parameter, die ich vor allen Dingen in der Vorbereitungsphase, in der inhaltlichen Vorbereitungsphase sehe.
Was ist der Individualwert, den du angesprochen hast?
Der Individualwert ist ein Wert, den ich speziell für die jeweilige Organisation habe. Denn der ist nicht ganz vergleichbar mit dem Marktwert. Ich habe vielleicht, wenn ich irgendwo, ne, ich bin irgendwo Projektmanagerin, ja, dann kann ich natürlich gucken, wie ist allgemein der Marktwert in der Branche beim Thema Projektmanagement. Aber dennoch gibt es ja Unterschiede und deswegen ist es gut, sich den Individualwert anzugucken. Da kommen so Parameter rein, wie lange bin ich schon im Unternehmen, habe ich bestimmte Kompetenzen, die auch eine gewisse Abhängigkeit fürs Unternehmen, also dem Unternehmen quasi helfen, weil ich habe bestimmte Skills, die ich hier in meiner Rolle besonders einbringen kann. Da kommen Themen rein, dass, ne, habe ich besondere Projekte betreut, habe ich ein bestimmtes Netzwerk. Es gibt viele, viele Positionen, wo ich wirklich auch ein sehr qualitatives Netzwerk einfach in der Position habe, was nicht mehr mit dem Marktwert vergleichbar ist. Und sowas sich nochmal genauer anzugucken, ist ein unheimlicher Hebel, einmal für sich selbst zu erkennen und natürlich aber auch dann in der Kommunikation, in der Gehaltsverhandlung.
Ich habe oft den Eindruck, dass es ja auch so hierarchisch ist, ne? Da sitzt jemand vor mir, das ist vielleicht meine Führungskraft oder jemand, dem ich berichten muss. Und dann trete ich da auf und fordere da was. Also das höre ich zumindest immer wieder und es ist bei mir auch so. Ich bin jetzt selbstständig, da betrifft es mich nicht mehr. Aber wenn ich mich zurückversetze in meine Konzernkarriere, da war mir das schon sehr unangenehm, da etwas zu fordern. Auch wenn ich Argumente hatte, habe ich doch gemerkt, dass das unangenehm war.
Total. Und das kenne ich von mir selber auch. Ich bin auch sehr schnell damals eingeknickt und habe, okay, ja, dann frage ich ihn andermal nochmal, ja. Wenn ich das Gefühl hatte, oh, das war wohl ein bisschen zu frech. Das ist einerseits ja auch eine schöne soziale Eigenschaft, ja, das Gefühl zu haben, ich möchte jetzt auch nicht zu fordernd sein. Gleichzeitig ist es oft etwas, was in der Wahrnehmung oft verzerrt ist. Ja, wir dürfen da wirklich an vielen Stellen selbstbewusster sein. Und der Appell geht vor allen Dingen an Frauen, aber klar auch an Männer, da wirklich zu gucken, wie kann ich wirklich auch in dieses, ich spreche sehr oft von dieser mentalen Augenhöhe. Wie kann ich deswegen auch so am Anfang erstmal so ein bisschen Mindset-Arbeit, ja? Wie kann ich mir selber klar machen, dass ich trotzdem, auch wenn das eine Führungskraft ist, die vielleicht einen anderen Entscheidungsspielraum hat, trotzdem sind wir auf einer Augenhöhe. Ich habe schließlich hier auch meinen Wert, ja? Kein Unternehmen ist eine One-Woman- oder One-Man-Show, ja? Wir haben alle unseren Bestandteil, dass irgendwas funktioniert. Und diese mentale Augenhöhe, die ist es wichtig, sich bewusst zu machen. Das ist ein bisschen Training. Ja, sich bewusst zu machen, auch ich spiele eine Rolle, auch ich bin wichtig, weil wir es oft nicht gelernt haben, diesen Wichtigkeitsaspekt sich auch bewusst zu machen. Und wenn wir das üben und auch verinnerlichen, und das ist nichts mit dem Fingerschnipp, sondern das muss ich auch natürlich von innen wirklich so empfinden. Und da hilft es auf jeden Fall, zum einen den Individualwert auszuarbeiten, weil damit merke ich erstmal, hey, in letzter Zeit, das und das habe ich hier geleistet, hier habe ich unterstützt, hier habe ich das Feuer gelöscht, da habe ich einen Krankheitsausfall gemacht und so weiter. Ja, wenn wir das uns wirklich nochmal öfter bewusst machen und auch mal auflisten, merken wir auch ganz schnell, hey, ich habe zwar hier den Verantwortungsbereich, aber grundsätzlich bin ich auch enorm wichtig hier in meiner Funktion. Und das hilft, dieses Gefühl von, oh, ist das jetzt zu frech oder ist das jetzt zu fordern, wenn ich ins Gespräch gehe, zu, ich will nicht sagen, ganz wegzumachen, aber zumindest zu reduzieren.
Gibt es, wenn man sich dann in die Gehaltsverhandlung tatsächlich begibt, gibt es da so eine Art Ablaufplan, also so typische, ja, jetzt musst du ein Angebot machen oder eine Forderung stellen und dann macht der andere das. Also gibt es so einen typischen Ablauf einer Gehaltsverhandlung?
Ja, also die empfehle ich zumindest. Es funktioniert in der Realität, kommt immer mal was dazwischen. Ja, aber es gibt schon einen gewissen Leitfaden, den ich empfehle. Zum Beispiel steigt niemals mit was Negativem ins Gehalt rein. Ja, also so, oh, heute war schon wieder so ein langer Stau oder sowas. Ja, sowas. So, auch wenn es vermeintliche Floskeln und Smalltalk ist, da würde ich immer darauf achten, dass einfach die Stimmung von vornherein offen, positiv und nicht durch irgendwelche Gossip-Sachen irgendwie gestört wird. Das ist zum Beispiel etwas, aber trotzdem, dass du nicht gleich wirklich auch den Anker schmeißt, sondern erstmal einen gewissen Rahmen schaffst. Es gibt zum Beispiel auch Aspekte, die ich wichtig finde, die ist nicht immer realisierbar, wenn wir es beeinflussen können. An welchem Wochentag mache ich es? Wann bin ich eigentlich in meiner besten Form? Ja, dazu wissen, wann bin ich eigentlich richtig stark? Wann habe ich die höchste Energie? Wenn ich es beeinflussen kann, würde ich ein Gespräch immer dahin schon mal legen. Ja, wir kennen ja das, unsere Phasen im Alltag, wo wir eigentlich am besten wirklich auch für uns, ich nenne es jetzt einfach mal performen. Dann kommen Punkte rein, wie leite ich eigentlich in meinen Gehaltsforderungen ein? Ja, da gibt es so eine Art Brückenformulierung, mit der ich super gut dann auch das Gespräch vom Smalltalk quasi oder vom Ankommen in wirklich die Verhandlung leiten kann. Und es ist ja manchmal noch gar keine Verhandlung. Verhandlung ist ja eigentlich erst, wenn jemand was gegen meinen Vorschlag hat, dann fange ich ja erst tatsächlich an zu verhandeln. Und ich empfehle in der Regel, es gibt ein paar Ausnahmen, selber immer zuerst die Gehaltsforderung zu formulieren. Das nennt sich dann auch Anker. Ja, ich anker quasi, weil die erste Zahl, gerade wenn ich eine monetäre Gehaltsforderung habe, dann ist das wesentlich kraftvoller, die bestimmt den Verhandlungsverlauf wesentlich stärker, als wenn ich danach erst versuche, jetzt meine Forderung zu nennen. Ja, manchmal kann es ja sein, dass jemand sagt, also ich habe das auf jeden Fall auch schon erlebt, ah, ich habe mir mal Gedanken gemacht, du bist ja jetzt schon 3 Jahre hier, 2% Gehaltssteigerung. Ja, und dann denkst du so, ich wollte eigentlich viel mehr. Und dann ist es wirklich schwierig, oft aus dieser Wahrnehmung der 2% wieder rauszukommen. Ja, deswegen empfehle ich sehr, das Gespräch sehr gesprächsführend quasi direkt zu steuern. Und da brauchst du auch ein bisschen Übung und Training. Aber das kann man auch zu Hause mit einem Partner oder mit einer Partnerin üben. Und dann tatsächlich zuerst die eigene Formulierung zu machen oder den ersten Wurf, den ersten Anker sozusagen zu werfen, was den Gehaltswunsch, die Gehaltsforderung auch angeht.
Gibt es so typische Abwehrreaktionen? Also ich stelle mir vor, dann versucht der Gegenüber ja auch das Minimum vielleicht nur zu geben aus unternehmerischer Perspektive. Gibt es so typische Abwehrargumente?
Ja, ja. Und die haben wir auch schon, die hören wir ja ständig, sowas, so Klassiker wie, ja, nee, das kriege ich intern nicht durchgeboxt, ja. Oder nee, also wir hatten ja jetzt so viele, also es war ja gerade in den letzten Jahren dann Energiekosten, das im Moment müssen wir wirklich sparen. Oder kommen halt, und ich will gar nicht sagen, dass es immer Scheinargumente sind. Das ist ja auch oft natürlich, wir haben zwei Parteien, wir haben einmal die Unternehmensseite, die natürlich das Anliegen hat, grundsätzlich zu sparen an vielen Stellen, ohne Frage. Und dann haben wir natürlich jemanden, der Leistung reingibt und je nachdem, wo er gerade steht oder wo sie gerade steht, ist es trotzdem wichtig zu gucken, dass wir jetzt zueinander finden. Und das ist ja das Thema Verhandlung dann. Ja, ich versuche die eine Interesse mit der anderen Interesse, also die des Unternehmens, mit meinen Interessen wirklich auch zu kombinieren und zu vereinen. Und das ist das Thema Verhandlung. Das heißt, wir versuchen zwei Interessen in eine gemeinsames Commitment zu bekommen. Und da gibt's immer wieder Argumente. Und ich kann da wirklich nur sagen, sobald wirklich so ein Argument kommt, das muss ja gar nicht direkt Nein sein, sondern wie du es gerade auch gesagt hast, so ein bisschen Widerstand, ne, nicht gleich Akzeptanz. Dann fängt ja Verhandlung erst an. Alles andere ist ja nur ein Gespräch. Das heißt, da wird's ja erst spannend, ja. Da geht's erst los. Da gehen wir wirklich dann auch ins Gespräch. Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber was gebe ich für Verhandlungsmasse rein? Wie kann ich damit spielen? Wie kann ich für mich wirklich auch den Mehrwert darstellen, dass ich wirklich hier gemeinsam, dass wir gemeinsam coole Sachen umsetzen können? Ich nenne es jetzt vielleicht ein bisschen salopp, aber da fängt es ja letztendlich erst an, auch spannend zu werden. Das heißt, das gehört total dazu. Also Abwehr ist, würde ich sagen, zu 85% auf jeden Fall gegeben. Und da gilt es, sich einfach bewusst vorzubereiten. Und dann kann man damit sehr gut umgehen.
Und wie gehe ich damit um?
Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, was es für eine Abwehrhaltung ist. Es ist jetzt zum Beispiel ein Einwand, ja. Bei einem Einwand würde ich immer die klassische Einwandbehandlung vor sich nehmen, ja. Also erstmal klassisch abholen, danke, dass du es so offen ansprichst. Dann mit einer Frage begegnen, wie kann ich, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, das bekomme ich intern nicht durch. Das bekomme ich auf gar keinen Fall intern durch, ja. Dann, danke, dass du es so offen ansprichst. Wie kann ich dich unterstützen, dass wir das intern durchbekommen? Ja, da kann ich da zum Beispiel eine Frage stellen. So dass ich versuche auch zu helfen, aber auch schon klar zeige, ich bin weiterhin interessiert, dass wir das schaffen, ja. Damit bleibe ich ja im Gespräch und signalisiere auch. Und das ist das, was wir uns wirklich auch bewusst machen dürfen. Also es ist natürlich paradox, wenn wir total engagiert sind im Job und bei Gehaltsverhandlungen total passiv, ja. Ich finde, das ist nicht authentisch. Und wenn wir uns bewusst machen, dass wenn ich sowieso auch ein total engagierter Mitarbeitender bin, dann kann ich doch auch super engagiert eine Gehaltsverhandlung umsetzen, ja. Das beißt sich doch überhaupt nicht. Das ist doch völlig natürlich. Das passt doch dann auch total zu meiner Person und zu meinem Engagement. Und wenn ich von mir überzeugt bin, dass ich die und die Qualitäten hier voll reinbringe, dann kann ich auch für mich kämpfen in Gehaltsverhandlungen. Das ist für mich komplette Authentizität, da auch für mich einzustehen. Das heißt, da auf jeden Fall nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Und wie gesagt, das war jetzt zum Beispiel das Beispiel Einwandbehandlung. Dann gibt's vielleicht auch ein Gegenangebot. Ja, wenn jemand zum Beispiel, du wünschst dir XY und der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin sagt, oh, das ist viel zu viel. Wir können maximal XY, ja. Dann hast du ja zwei Zahlen quasi. Und je nachdem, wo die auch steht, die andere, geht dann die Verhandlung los. Und da gibt's so ein paar Techniken, wie man dann quasi vorgeht. Gerade so alles so, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu viel geht, aber alles, was so, wenn sobald ich verhandle und auch über Gehaltsverhandlungen, über Zahlen spreche und noch kein finales Ergebnis habe, also sowohl die eine Seite nicht als die andere, dann gibt es so ein paar Punkte, die ich da einfach beachten kann, damit ich wirklich auch noch diese Flexibilität ausnutze. Zum Beispiel, es sind so ein paar Kommunikationsregeln. Vermeide die Worte Ja und Nein, weil Ja ist was Endgültiges, ist eine komplette Zustimmung. Nein ist was Endgültiges, ist eine komplette Ablehnung. Und auch selbst wenn ich das Gefühl habe, puh, das ist mir eigentlich viel zu wenig, was die mir hier gerade bieten an Gehaltserhöhung, dann kann ich ruhig sagen, puh, das ist für mich schwierig. Ja, anstatt Nein zu sagen. Nein ist immer gleich so eine Blockade. Und so kann man mit noch weiteren Kommunikationstechniken und Tools kann man sehr gut dann einen guten Weg zusammen finden. Und das ist oft echt, es kann richtig Spaß machen, finde ich so, wenn man so ein bisschen auch so, ja, wenn man einfach weiß, wie kann ich in der Situation reagieren und was hat so eine Stärke, die man dadurch einfach lernt. Deswegen liebe ich das Thema Verhandeln.
Du hast den Wert angesprochen, den ich angebe oder mit dem ich reingehe. Lege ich den extra hoch, weil ich davon sowieso ausgehe, dass ich runtergehandelt werde, oder welchen Wert gebe ich da an?
Also das hängt natürlich von vielen Parametern ab. Also ich empfehle meist Frauen, weil ich sehr viel mit Frauen auch zusammenarbeite, pack noch ein bisschen was drauf. Ist jetzt nicht so willkürlich, ne? Weil oft die also erfahrungsgemäß sehr oft bescheiden sind. Und was wichtig ist, wenn wir, ist egal, ob es das Thema Gehaltsverhandlung ist oder andere, es kann ja auch Kundenverhandlungen sein, du legst immer ein Idealziel fest und ein Minimalziel fest. Das heißt, du hast eine Range, die du festlegst, in der du landen möchtest. Und das ist erfolgreich. Wenn du da drin landest, bist du erfolgreich. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich von meinem vielleicht erstmal ein bisschen höherem Wunsch runterrutsche, weil ich habe für mich eine Zielrange definiert. Und das hilft total, um nicht gleich frustriert zu sein, ja, weil ich habe für mich einfach ein Spektrum definiert, in dem ich gern landen möchte. Und da guckt man dann in der Verhandlung, wie kommen wir da hin?
Was würdest du sagen, muss ich noch wissen, wenn ich eine Gehaltsverhandlung vor der Brust habe?
Du solltest wissen, mit wem du sprichst, weil das ist mal gut. Ist Personalabteilung zum Beispiel dabei? Ja, gibt es da irgendwas? Es hängt ja immer so ein Stück weit auch von den jeweiligen Unternehmen ab oder von den Organisationen ab. Dann ist es auch wichtig, das machen wir zum Beispiel bei uns im Kurs auch, wie tickt eigentlich das Gegenüber? Weil letztendlich sitzen Menschen zusammen, ja, und eine Verhandlung ist einfach zwischen zwei Personen einen Weg zusammenfinden. Das heißt, natürlich geht es auch darum, was ist dem anderen wichtig gerade? Wie kann ich dem zeigen, wie wichtig die Zusammenarbeit perspektivisch ist? Ja, und das heißt, da hilft es total gut, sich nochmal, ich nenne das immer so, stell dich in die Schuhe des anderen, so gut es geht, ja, oder betrete seine kleine Insel, auf der er lebt, ja. Und das können auch private Aspekte sein, weil manchmal hilft es uns einfach noch mehr, auch in der Kommunikation uns auszurichten, wenn wir uns noch mehr überlegen, hey, was braucht der eigentlich gerade? Ja, was hilft dem in seinem Job eigentlich? Und wie können wir da gut zusammenarbeiten? Das heißt, das ist unheimlich wichtige Vorarbeit. Und aus meiner Sicht ist das Thema Vorbereitung sowohl für mich selbst, was sind meine Ziele, aber gleichzeitig auch, wie schaffe ich es dann, passende Argumente zu finden und eine passende Kommunikation zu finden für den, mit dem ich spreche. Das heißt, das ist auch eine wichtige Säule, sich zu überlegen, wie schaffe ich eigentlich dann wirklich auch meinen Gesprächspartner zu überzeugen. Und damit meine ich nicht unbedingt manipulieren oder irgendwie jemanden unbedingt auf Teufel komm raus zu überzeugen, sondern wirklich einen guten Weg zusammenzufinden. Also in einer Verhandlung gibt es verschiedene Verhandlungsstrategien. Und ich bin großer Fan davon, die kooperative Verhandlung anzugehen. Das heißt, zusammen zu gucken, wie können wir den Kuchen noch größer machen, anstatt den Kuchen aufzuteilen. Und wenn man so ein bisschen diesen Ansatz hat, dann sieht man auch noch mehr Möglichkeiten, die sich gemeinsam einfach finden lassen.
Win-win-Situation erzeugen, finde ich immer einen sehr guten Ansatz. Wenn ich jetzt vorhabe, meinen Job zu wechseln und möglicherweise auch noch gar nicht so viel Erfahrung in dem neuen Gebiet habe, kann ich dann auch mein Gehalt verhandeln? Also stell dir vor, du steigst um, du erfindest dich neu und natürlich bringe ich Erfahrungen mit, Fähigkeiten mit, die ich im Neuen einsetzen kann, aber es ist schon ein bisschen ein Einstieg in ein neues Feld. Muss ich dann sozusagen als Anfänger oder Anfängerin mich darstellen oder kann ich auch in die Gehaltsverhandlung gehen und wie würde ich das angehen?
Das ist natürlich eine super Frage, weil auch das Thema so ein bisschen crossfunktional oder auch Quereinstieg oder mal zu switchen in andere Berufswege kommt ja immer häufiger. Und ich persönlich, und das ist, glaube ich, das, was wir uns oder wovon ich zumindest überzeugt bin, wir sollten tatsächlich gucken, wie ist unsere Grundeinstellung und wie kann ich die vermarkten? Ja, weil so eine Grundeinstellung, die kriege ich als Unternehmen bei einem Mitarbeitenden selten wirklich verändert, ja. Der kann ich natürlich, wie kann ich eher demotivieren und ich kann vielleicht ein bisschen was machen, dass sie gehalten wird. Aber was ich immer machen kann, ist neue Skills lernen. Das geht ja viel, viel schneller als wirklich dieses innere Neugier, die innere Offenheit, das, so diese Veränderungsbereitschaft, so auch dieses Anpacken wollen, hands on, all solche Sachen, die ich mitbringe, die würde ich dann an der Stelle wesentlich stärker betonen. Und dann kann man auch tatsächlich, muss ich nicht unbedingt als Anfänger einsteigen, weil mir vielleicht 2, 3 Erfahrungen mit der einen Software da irgendwie fehlen oder so. Ich finde, das kann man viel schneller aufholen als so dieses, was am Ende natürlich auch für Ergebnisse zählt, dieses Signal von Commitment, dieses Mindset, diese Lust haben zu gestalten. Und das zeigt ja auch oft, wenn ich so Wechselschritte gehe, ist es ja, finde ich, was sehr, sehr Positives. Jemand hat Bock, wirklich was Große oder einen größeren Schritt zu gehen. Und das sollte natürlich idealerweise auch bei einem Unternehmen ankommen. Deswegen, also finde ich, da kann man schon auch ein Stück weit nicht gleich beim Anfängerniveau einsteigen, sondern gucken, dass man das vor allen Dingen betont.
Wenn du magst, dann würde ich mich nochmal total interessieren, was deine coolste Verhandlung war. Also wo du persönlich wirklich eine tolle Verhandlung hattest, weil du sprichst immer wieder davon, dass es Spaß machen kann. Und ich finde, das merkt man dir auch total an. Aber mir würde dazu nochmal ein praktisches Beispiel gefallen.
Ja, also ich vielleicht zum Hintergrund, wieso bin ich überhaupt zum Verhandeln gekommen? Ich habe lange überhaupt, auch das Thema Gehaltsverhandlungen war immer stiefmütterlich. Ich kam aus einem tariflich gezahlten Beruf damals am Anfang und so und habe wirklich immer nur so ganz zaghaft gefragt. Dann habe ich irgendwann Unternehmensanteile eines Startups gekauft und musste oder bin als Geschäftsführerin, Gesellschafterin eingestiegen und dann musste ich verhandeln lernen für große Pitches. Also gar nicht erstmal für das Thema Gehaltsverhandlungen, sondern für Pitches, also für große Verhandlungen mit Kunden oder mit Kundinnen. Und habe dann Seminare und so weiter besucht und parallel fanden aber schon große Pitches oft statt. Die waren dann so in Millionenhöhe oder auch 2 Millionen Höhe. Und eine lustige Situation war, da war ich gerade frisch Mutter geworden und dann habe ich eine E-Auction mitgemacht. ist nicht nur reine Verhandlung, ein Stück weit Verhandlung. Also heißt, ich saß am Computer mit meiner damaligen Geschäftspartnerin und es ging um einen großen Auftrag und man musste immer, es war eher ein Bieterverhalten, aber so ein Bietersystem für ein größeres Projekt. Und man musste dann immer gucken, passt das jetzt noch kalkulativ mit unseren Budgets und so weiter. Und ich war wirklich 7 Tage Mutter, also ich war gerade frisch quasi zu Hause und saß da und habe irgendwelche großen Zahlen hin und her jongliert und immer wieder geguckt, okay, nee, jetzt sind wir zu weit runter, ah, geht aber noch. Also das war lustig, weil ich dadurch auch das Thema gelernt habe, diese Zielrange, konnte ich da sehr, sehr stark für mich auch wirklich dranbleiben und konsequent bleiben. Und dann gab's noch immer mal spannende Pitches, wo wir tatsächlich jemanden als Telefonjoker hatten. Ja, weil das, was oft in großen Verhandlungen ist, weiß nicht, ne, kennt man vielleicht nicht oder vielleicht auch doch, dass man seinen Trainer oder seinen Verhandlungsexperten kann man kurz anrufen. Wir sind gerade in der Situation. Was soll ich jetzt machen als nächsten Move? Ja, also man ruft den an, der steht dann bereit bei großen Verhandlungen. Und das hatten wir damals bei 2, 3 großen Verhandlungen. Und das war ein cooles Gefühl so damals, jemanden zu haben, der einem nochmal einen Tipp gibt und jetzt machst du das, jetzt schlägst du das vor und so. Das war eine spannende Erfahrung, weil man sehr mittendrin war, aber noch so dieses Sicherheitsnetz hatte, weil jemand einen noch supportet hat. Das war cool.
Das hört sich wirklich gut an und vor allen Dingen sehr smart. Du hast ja auch einen Kurs entwickelt, in dem du Menschen zeigst, wie sie in die Gehaltsverhandlung gehen können und sie auch erfolgreich führen können. Was kann man erwarten, wenn man daran teilnimmt?
Gehaltserhöhung. So, das ist das Ziel und das ist wirklich das Ziel. Natürlich hat es noch Nebeneffekte, aber natürlich geht es darum, du willst deine Gehaltsverhandlung angehen, beispielsweise in 3, 4, 5, 6 Wochen oder vielleicht auch in 2 Wochen, haben wir auch ab und zu mal, die sagen, ich will nächste Woche, schaffe ich das bis dahin? Und dann ist es wirklich ein Selbstlernkurs. Und der ist so aufgebaut, so ähnlich, wie ich es vorhin beschrieben habe. Das heißt, du beschäftigst dich erstmal so ein bisschen mental mit den Themen, mit dem Thema Money Mindset, aber auch gleichzeitig, wie kann ich wirklich auch mentale Augenhöhe einnehmen, sodass ich wirklich diese Souveränität und dieses Gefühl, ja, ich bin bereit, wirklich ankommt. Und dann kommt ein zweiter Teil, das ist das Thema inhaltliche Vorbereitung, also Marktwert, Individualwert, Zieldefinition, Verhandlungsmasse, Argumente sammeln, auf Gegenargumente vorbereiten, all das, was einem hilft, wirklich sich dann auch stark zu fühlen und vorbereitet zu fühlen. Und dann gibt's eine Simulation der Verhandlung in der Durchführung. Also was passiert wann? Was kannst du dann machen? Wie sind da so Kommunikationsregeln? Das, was wir vorhin auch kurz ein bisschen angesprochen hatten. Und dann geht's nochmal, auch ein kleiner Teil ist das Thema Nachbereitung, weil idealerweise machen wir das alle halbe, dreiviertel Jahr oder vielleicht auch Jahr, je nachdem, wie es einfach passt, wirklich sich immer wieder vorzunehmen, oh, ich glaube, es ist wieder Zeit, ich kann mal wieder mein Gehalt verhandeln. Und dann ist es gut, einfach auch diese Nacharbeit für sich zu machen. Was lief gut? An welchem Punkt habe ich meinen Gesprächspartner mit an Bord geholt? Ja, das nochmal für sich direkt zu reflektieren, hilft unheimlich für die nächste Verhandlung.
Alle halbe Jahre?
Also es gibt manchmal schon Gründe. Also gerade so in dynamischen Arbeitsumfeldern, also ne, da kann man das schon machen, je nachdem. Also es sollte schon ein Grund sein. Ja, ich kann jetzt nicht einfach pauschal sagen, alle halbe Jahr mache ich, sondern es sollten schon bestimmte Erfolge erzielt sein, bestimmte Phasen oder es steht etwas Besonderes an. Es muss schon begründet sein, aber ich empfehle es eher zeitnah zu machen, weil oft, auch gerade bei denen, die wirklich aktiv sind, die warten oft zu lange. Ja, und dann ist es schon längst überfällig und dann geben sie sich manchmal auch mit weniger zufrieden, obwohl es eigentlich viel mehr drin wäre. Also ich will nicht sagen, jetzt immer alle halbe Jahr, aber es gibt schon oft genug Gründe, dass man wirklich auch innerhalb von einem halben Jahr schon wieder fragen kann. Und es muss ja nicht immer gleich die Gehaltserhöhung sein. Ja, wenn ich vielleicht vor einem halben Jahr eine Gehaltserhöhung angefragt habe und vielleicht nochmal ein paar andere Punkte, vielleicht kann ich in einem halben Jahr mir nochmal ein Seminar verhandeln oder ich kann bewusst dann nochmal gucken, was gibt's vielleicht auch für andere Möglichkeiten für die Leistung, die ich vielleicht in bestimmten Phasen gebracht habe, da auch einen Gegenwert zu bekommen. Also gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, die müssen ja nicht immer gleich die nächste Gehaltsforderung in der monetären Variante sein.
Christine, welchen letzten Rat würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, die kurz vor der Gehaltsverhandlung stehen?
Richtig gut investieren in eine Vorbereitung. Also wirklich, so wie bei anderen Themen auch, es fühlt sich einfach viel, viel besser an, sich da richtig gut vorzubereiten und das ernst zu nehmen. Ja.
Damit würde ich sagen, wir wünschen viel Erfolg für die Gehaltsverhandlungen, die anstehen. Vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Den Link zum Kurs und tollerweise noch einen Rabattcode Den findest du in den Shownotes. Wenn du Interesse hast, Christine und ihre Arbeit und ihren Kurs auch kennenzulernen, dann schau gern in den Shownotes, da ist der Link und auch der Rabattcode drin, 15% Ermäßigung gibt es für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Also ich freue mich sehr, Christine, für dieses Angebot und auch, dass du heute dein Wissen mit uns geteilt hast.
Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön bei dir.